SWR Kultur. Gespräch.
Das Kulturgespräch an diesem 20. Juli widmet sich sozusagen den langen Schatten dieses Datums. Vor 80 Jahren, am 20. Juli 1944, versuchten Offiziere und Politiker den Staatsstreich gegen Hitler ohne Erfolg. Der Graf Stauffenberg und weitere Militärs starben noch in der Nacht in Berlin, dort, wo heute mit viel politischer Prominenz die alljährliche Gedenkfeier stattfindet. Gast im Kulturgespräch ist Axel Zment, Ehrenvorsitzender des Kuratoriums der Stiftung 20. Juli 1944 und Sohn eines der Verschwörer. Guten Tag, Herr Zment.
Guten Tag, Herr Volk.
Herr Zment, Sie sind Jahrgang 1944.
Ist richtig.
Ich schließe daraus, es gibt keinerlei Erinnerung an Ihren Vater.
Nein, überhaupt nicht. Als er gehängt wurde, war ich 4 Monate alt. Ich bin im Mai geboren und er ist im September erhängt worden.
Ihr Vater war Oberstleutnant Günther Zment.
Ganz richtig.
In welcher Funktion war er damals tätig?
Mein Vater war damals als Oberstleutnant im Generalstab und war Adjutant von Zeitzler. Zeitzler war damals der Chef des Generalstabs des Heeres, also der Oberste des Heeres. Und er war sein Adjutant. Das heißt, er saß im Vorzimmer, wenn Sie so wollen, und bekam alle Vorgänge mit.
Welches Schicksal hat er damals erlitten? Er ist nicht unter denjenigen gewesen, die am 20. Juli schon erschossen wurden.
Das ist korrekt. Also Stauffenberg hatte meinen Vater gebeten, Zeitzler für den Staatsstreich zu gewinnen. Zeitzler war natürlich im Netzwerk von Stauffenberg sehr, sehr wichtig, denn er hätte dann am 21. Juli nach einem erfolgreichen Attentat die entsprechenden Befehle geben können. So lag es nahe, der Wunsch von Stauffenberg, Zeitzler für den Staatsstreich zu gewinnen. Und so hat mein Vater dann Zeitzler angesprochen, aber letztlich ist dieser Anwerbeversuch ein erfolgloser gewesen. Zeitzler sagte dann zu meinem Vater, Zment, das war ein Nichtgespräch, denn normalerweise hätte er natürlich eine Tür weitergehen müssen und meinen Vater dann dort denunzieren müssen. Das hat er aber nicht getan.
Ihr Vater ist dann aber verhaftet worden.
Mein Vater ist verhaftet worden noch am 21. Juli selber, ist dann aber auch am 21. Juli wieder frei geworden, ist dann wieder verhaftet worden, was ihm auch klar war, am 30. Juli. Dann hatte er sofort bei der Vernehmung zu schreiben, seine Meinung über die Kriegsführung Hitlers und über die Haltung der Generalität, was man heute im Kaltenbrunner Bericht nachlesen kann. Und dort hat er aus seiner Meinung keinen Hehl gemacht, sodass ihm damals klar gewesen sein muss, dass das dann auch bald das Ende sein wird. Und ist dann in das, wie man das damals nannte, in das Hausgefängnis der Gestapo, das ist die Prinz-Albrecht-Straße 8 in Berlin gekommen, dort, wo auch die anderen Verschwörer waren, die in Haft waren.
Dort ist er dann geblieben bis zu seinem...
Dort ist er dann geblieben bis zu seiner Verhandlung. Die war am 30. August, also zur Verhandlung mit Roland Freisler. Und er ist dann ermordet worden am 8. September. War einmal vorher noch am 7. September außerhalb der Inhaftierung zu einer Gegenüberstellung mit Heusinger. Er hatte ja damals dann später die Bundeswehr mit aufgebaut. Heusinger war quasi der Nachfolger von Zeitzler. Und es ging auch natürlich das Gerücht, dass Heusinger ebenfalls Wissen gehabt hätte über den Staatsstreich. Und mein Vater sollte in diesem Gespräch das bestätigen oder eben auch nicht bestätigen. Er hat es nicht bestätigt und wurde daher erst später als die anderen hingerichtet.
Sie haben Geschwister oder hatten Geschwister damals? Sie sind das jüngste von mehreren Kindern.
Ich habe Geschwister. Meine Schwester war damals 4 Jahre alt und mein Bruder 2 Jahre alt.
Und Ihre Mutter hat irgendwas gewusst davon, was da in Berlin passiert? Sie wohnten ja, glaube ich, nicht in Berlin.
Nein, wir wohnten in Lüneburg und meine Mutter muss dann etwas gewusst haben, als zum ersten Mal, das war im August, die Gestapo bei uns in Lüneburg an der Tür stand, um Sachen für meinen Vater zu holen, mit der Bemerkung an meine Mutter, Schlips und Gürtel können Sie aber hier lassen in Lüneburg. Da muss meine Mutter gewusst haben, dass mein Vater in irgendeiner Weise verstrickt war. Sie ahnte etwas. Meine Mutter und mein Vater hatten eigentlich täglich Briefkontakt oder zumindest telefonischen Kontakt. Der fiel dann von heute auf morgen aus. Und mein Vater schreibt in seinem Büchlein, was er bei sich hatte, schreibt er am 20. Juli abends. Vielleicht darf ich das einmal zitieren.
Sie haben es vor sich liegen, muss ich gerade dazu sagen.
Ja, ich habe es vor mir liegen, es ist völlig richtig. Und dort schreibt mein Vater: Der Tag des Attentats. In der Nacht telefonierten wir. Du warst froh, meine Stimme zu hören. Ich wusste schon, dass ich dich nicht mehr sehen würde. Es konnte nicht anders sein. Das ist sein Eintrag am 20. Juli.
Ist es der letzte Kontakt gewesen zwischen Ihren Eltern, mündlicher?
Ja, das ist der allerletzte Kontakt.
Gibt es außer diesem Büchlein noch weitere Briefe Ihres Vaters aus Ihrer Zeit? Durfte er noch schreiben?
Nein, mein Vater hat, selbst so wie die anderen auch, Abschiedsbriefe geschrieben und schreiben dürfen. Und er hat aber das Wesentliche, was ihn bewegte, natürlich vor allem das Schicksal seiner Familie, das hat er hier in dieses Büchlein, was ihn begleitet hat, Gedanken sind Kräfte, heißt das Büchlein, hat er dort reingeschrieben.
Haben Ihre Geschwister, Herr Sment, noch Erinnerungen an den Vater?
Mein Bruder nicht mehr, meine Schwester eine einzige Erinnerung, nämlich als sie, und das ist eigentlich eine schöne Erinnerung, als sie mit meinem Vater nach meiner Geburt nach Bevensen fuhr, um dort meine Mutter, die mich dort zur Welt gebracht hatte, Bevensen, nicht bei Lüneburg, zu besuchen. Mhm. Und das ist eine sehr schöne Erinnerung natürlich.
Ab wann hat Ihre Mutter Ihnen erzählt von Ihrem Vater? Können Sie das ungefähr sagen?
Ich denke ja. Unsere Mutter hat es immer verstanden, unseren Vater mit in die Familie einzubeziehen. Er war also nie weg und er war nie fern. Und er war nicht nur ein Foto, sondern er war für uns alle, für uns drei Kinder immer lebendig. Und sie erzählte vor allem, wie jugendlich er war. Er war, als er ermordet wurde, 31. Sie erzählte, was für ein guter Sportler er war, dass er ein Mann war mit Schwächen und Stärken, dass er auch ein schlechter Schüler war, dass er beinahe sitzen geblieben wäre, weil er sich zu sehr um ein Mädchen gekümmert hat. Also er war in diesen Erzählungen ein ungemein sympathischer Mann, ein ungemein sympathischer Vater. Ich habe mich mehr um meinen Vater dann gedanklich und auch analytisch gekümmert, als meine Mutter einmal vom Elternsprechtag nach Hause kam und gesagt hat, dass der Klassenlehrer, ich war damals ein sehr schlechter Schüler, dass der Klassenlehrer ihr gesagt hat, naja, Frau Sment, das ist ja kein Wunder, dass Ihr Sohn so schlecht in der Schule ist als Sohn eines Verräters. Ich war damals 10, das war 1954, ich habe den Inhalt nicht so ganz verstanden, aber da begann es bei mir oder in mir sicherlich zu arbeiten und ich habe dann viele Fragen meiner Mutter gestellt über meinen Vater und etwa 4-5 Jahre später waren wir dann zusammen in Berlin, auch in der Hinrichtungsstätte, die sie mir dann erklärte. Ich weiß noch sehr genau, dass ich innerlich einfach zusammengebrochen bin, weil ich mir natürlich meinen Vater dort vorgestellt habe. Aber meine Mutter hat auch das sehr gut mit mir hinbekommen und hat seit der Zeit mir sehr viel über meinen Vater erzählt. Ich habe natürlich auch viel gefragt, sodass ich heute eigentlich über all dieses Wissen sehr froh bin und sehr eins auch bin mit meinem Vater. Vor allem, das muss ich betonen, durch dieses Büchlein Gedanken sind Kräfte. Das ist ein Büchlein, wo für jeden Tag, also vom 1. Januar bis zum 31. Dezember oben ein Bibelvers ist und diesem Bibelvers sind zugeordnet thematisch andere Sprüche von Goethe, von Schiller, von Hölderlin, von wem auch immer. Und in dieses Büchlein hat er geschrieben einen ganz für unsere Familie wichtigen Satz: Not lehrt beten, ich habe es wieder gelernt. Ich muss noch einmal sagen, unser Vater war damals 31 Jahre alt und vielleicht waren nicht im Vordergrund immer Gebete und Gedanken an Gott. Aber in dieser letzten Zeit, in diesen letzten Wochen, hat er wieder begonnen zu beten und über Gott und die Familie nachzudenken. Und was daraus hervorgeht, dieses Büchlein mit den Sprüchen hat ihm eben letztlich Halt gegeben und hat ihm Trost gegeben. Und das ist daher natürlich, allein dieses Wissen ist ein Schatz für die Familie, denn wir wissen, er ist nicht in Zorn aus dem Leben gegangen oder hat gehadert, sondern er ist eigentlich friedlich mit sich aus dem Leben gegangen. Und daher ist für uns in der Familie dieses Büchlein auch ein wirklicher Schatz und wir halten es hier sehr heilig mit diesem Buch.
Wir sind beim SWR Kulturgespräch und Gesprächsgast ist Axel Smendt, der jüngste Sohn von Oberstleutnant Günther Smendt, der am 20. Juli 1944 mit in die Verschwörung des Grafen Stauffenberg verstrickt war, an ihr beteiligt war und dann wenig später ermordet wurde. Herr Smendt, wie alt war Ihre Mutter damals? Man denkt ja viel über die Väter nach, aber ja, über die Mütter wenig. Und wenn Ihr Vater 31 war, war Ihre Mutter?
26, Sie haben ganz recht. Meine Mutter war also auch für heutige Verhältnisse sehr jung, war 26. Aber sie war, ich kann sicherlich auch für die anderen Mütter sprechen, für die Mütter kam natürlich die Verhaftung und die Verstrickung in das Attentat vollkommen überraschend. Ich denke, man kann sagen, dass die meisten Frauen von ihren Männern über Attentatspläne nichts gewusst haben, einfach auch, um sie zu schützen. Und so sicherlich auch meine Mutter. Und das Problem war eigentlich für alle dann, wie sag ich das meinen Kindern, dass der Vater, der bisher ja hin und wieder auch zu Hause war, ein guter Familienvater war, dass der plötzlich ermordet werden sollte, weil er ein Verräter war, weil er ein Volksverräter war. Wie sollte man das den Kindern überhaupt beibringen? Ich glaube, das war eine der größten Konflikte, die für die Mütter damals auszuhalten war. Wie sage ich das meinen Kindern? Ich war klein, das war kein Problem, aber es gibt natürlich Leute meiner Generation, ich denke hier an den Sohn Schwerin, der war, glaube ich, 14 oder 15. Wie sagt die Mutter dem Sohn jetzt, dass der Vater umgebracht wird, weil er verraten hat? Also das war, denke ich, zuerst das ganz große Problem. Das zweite war natürlich die Not, die dann eintrat.
Darauf müssen wir zu sprechen kommen. Es fehlt in Anführungszeichen der Ernährer. Pension wurde nicht gezahlt, weil in Anführungszeichen Verräter. Wie hat Ihre Mutter 45 Kriegsende erlebt? Wie hat Ihre Familie, der Rest dieser Kernfamilie, das erlebt?
Also wir mussten damals in Lüneburg sofort ausziehen aus der Militärwohnung und sind woanders hingezogen. Das war dann eine Einzimmerwohnung. Aber meine Mutter, so habe ich es in Erinnerung und auch durch Erzählung meiner Geschwister, hat darüber nicht geklagt. So war das eben. Und damals ging es um vielen Frauen und auch vielen Witwen. Viele hatten ihre Männer verloren. Das war eben einfach so. Finanziell, meine Mutter hat dann angefangen zu arbeiten bei Engländern. Sie konnte Englisch und hat dort dann Geld verdient. Und ich weiß noch, dass sie am Wochenende häufig nach Amlinghausen, das liegt auch bei Lüneburg, aufs Land gefahren ist, um dort Dinge zu tauschen gegen Lebensmittel. Und ich bin ganz sicher, dass mein Großvater, der in Düsseldorf damals wohnte, dass der hier und da finanziell zumindest unmittelbar nach dem Attentat unter die Arme gegriffen hat.
Sie haben eben schon mal ganz kurz die Schule erwähnt. Wurde in der Schule über den Widerstand gegen Hitler irgendwas gesagt, erzählt oder wie auch sonst immer?
Nein, in der Schule wurde in der Nachkriegszeit zunächst in meiner Erinnerung, aber ich denke, die ist richtig, nichts erzählt. Es wurde auch wenig über den Nationalsozialismus erzählt. Die Deutschen hatten natürlich nach dem Kriege auch was völlig anderes im Kopf. Es ging um den Wiederaufbau der Bundesrepublik. Es ging darum, die Familie überhaupt einigermaßen in Lot zu halten. Das Thema Nationalsozialismus bzw. Widerstand spielte keine Rolle.
Der 20. Juli ohnehin war unbekannt, aber bei denen er bekannt war, die sagten zu 55%, das waren eben Verräter. Das war noch damals die Denke. Und wenn Sie an ein Urteil des Landgerichts, ich glaube entweder Lüneburg oder München, ich weiß nicht mehr, denken, wo noch Bonhoeffer und Donani und Oster als Verräter bezeichnet wurden, dann ist das eigentlich kein Wunder. Also man hat von sich aus sicherlich nicht unbedingt das Thema Nationalsozialismus auf den Tisch gebracht, beziehungsweise Widerstand.
Würden Sie heute sagen, dass Ihnen der Vater gerade auch in dieser schwierigen Zeit als heranwachsender junger Mann gefehlt hat?
Das kann ich gar nicht sagen, weil ich es ja nicht weiß. Aber meine Mutter oder unsere Mutter war eigentlich immer so geschickt, dass, was ich schon sagte, der Vater immer dabei war. Und ich habe in Erinnerung, dass ich selber dann meinen Vater, auch wenn er nicht da war, gefragt habe, was willst du jetzt eigentlich machen? Da er so jung war, nochmal, er war 30, da er so jung war, war er eigentlich nicht ein Altersgenosse natürlich, aber er war völlig in meinem Gedankenkreis drin, auch mit seiner Sportlichkeit, die er uns allen vererbt hat. Und so konnte ich Gedanken mit ihm teilen, ohne dass er mir auch eine Antwort natürlich gegeben hat. Aber ich war mit diesem Verhältnis sehr zufrieden und so ist es auch heute noch. Wenn man bedenkt, dass ich heute 50 Jahre älter als er bin, wie er damals war.
Berlin haben Sie schon mal erwähnt, dass Sie das erste Mal dort waren bei dieser Gedenkfeier am 20. Juli, die es seit 1954 gibt. Was ist Ihre Erinnerung an das erste Mal? Manchmal hat man das ja, dass man sich genau erinnert, so war die Szenerie.
Das war 1954. Ich hatte das Glück, dass meine Mutter mit mir dorthin fuhr. Und ich habe noch in Erinnerung die Predigt vom Pfarrer Pölchau. Pölchau gehörte ja zum Kreisauer Kreis und Pölchau war für mich in meiner Lektüre über ihn einer der wesentlichsten Persönlichkeiten des Widerstandes überhaupt.
Wir reden von Harald Pölchau, dem Gefängnispfarrer.
Ganz richtig. Ja. Harald Pölchau, der Gefängnispfarrer, er hielt damals die Predigt und ich bin hinterher auf ihn zugegangen, weil mir meine Mutter sagte, dieser Mann war für die Witwen so besonders wichtig, denn er war Gefängnispfarrer als Justizbeamter und hatte somit den ganzen Verkehr mit den Inhaftierten und hat sie ja auch sehr häufig letztlich bis zum Hinrichtungsschuppen begleitet. Und insofern war er für die Witwen ein ganz wichtiger Ansprechpartner, weil er der Letzte war, der die Väter begleitet hat. Und ich sehe Pölchau, ein Mann, ganz zart, eher mit leiser Stimme, aber wenn er sprach, hörte jeder zu. Ganz unaufdringlich, ganz bescheiden. Und diese Begegnung war für mich sehr wichtig. Ich habe seitdem viel über ihn gelesen und mich auch sehr mit ihm befasst und habe dann eben festgestellt, wie viel er nicht nur für die Inhaftierten getan hat, sondern wie viel er auch für andere Leute in Berlin getan hat, wo er versucht hat, Verstecke für Juden ausfindig zu machen und wo er sehr, sehr effektiv gewirkt hat.
Über die wirtschaftlichen Verhältnisse noch mal kurz. Es gibt, oder gab seit 1945 das Hilfswerk 20. Juli 1944, das Witwen und Nachfahren geholfen hat. In wirtschaftlicher Not Haben Sie profitiert oder wissen Sie was?
Ja, ich habe sehr profitiert und meine Geschwister genauso. Das Hilfswerk 20. Juli, später Stiftung 20. Juli 1944, war in drei Bereichen wichtig für die Hinterbliebenen. Das eine war das seelische Auffangen der Witwen. Die Leiterin Gräfin Hagenberg verstand es, die Witwen zusammenzuführen, denn ihre Männer waren ja häufig teilweise auch befreundet. Zweitens hat sie auch die Jugend, also meine Generation, zusammengebracht. Wir sind unterrichtet worden über das Thema Widerstand. Wir haben aber auch gemeinsam Fahrten unternommen. Ich erinnere mich an Straßburg, an Paris, an Liebenzell. Es war die Zeit des aufkommenden Europas. Und das Dritte war natürlich der finanzielle Aspekt. Und dort half etwas. Ebenfalls spielt hier der Name Pölcher eine Rolle. Pölcher war damals Assistent von Eugen Gerstenmeier, der Direktor des Evangelischen Hilfswerkes in Stuttgart war. Eugen Gerstenmeier gehörte auch zum Kreisauer Kreis, wurde aber begnadigt. Und natürlich war es für Eugen Gerstenmeier eine Selbstverständlichkeit, den Hinterbliebenen, hier also vor allem den Witwen, zu helfen. Und ich bin ganz sicher, dass Eugen Gerstenmeier Zuwendungen, also finanzieller Art, an die Stiftung 20. Juli gemacht hat, aus seiner Position des Direktors des Evangelischen Hilfswerkes heraus. Und dieses hat uns schon sehr geholfen. Wir hatten ja, wie wir schon gesagt haben, keine Pension. Also ich konnte dann auch später studieren und konnte auch Dinge machen, die ich sonst mit Sicherheit nicht hätte machen können.
Eine Sache, das weiß ich, weil mir es andere auch erzählt haben, Sie waren zusammen in der Schweiz. Noch in den 1940er Jahren war auf Einladung eines Arztes in der Gegend von Bern, Mayenzyd oder so ähnlich.
Ja, ganz richtig. Das war was Herrliches. Dr. von Erlach, so hieß der Arzt. Der lud alle Kinder des 20. Juli, ich glaube, wir waren etwa 50, die lud er ein in ein Kinderheim Mayenzyd am Thuner See. Und für uns Kinder war das natürlich ein Paradies. Schweiz, das war Schokolade, das war Honig, das war Milch, das war Wohlergehen. Und wir wurden eingeladen, nicht für ein Wochenende, sondern für 3 Monate. Und es war also eine großartige Zeit. Und meine Mutter sagte noch, als ich in Lüneburg aus der Bahn stieg, sie hätte mich gar nicht mehr wiedererkannt, weil ich so dick geworden bin. Ich war vorher natürlich spindeldürr. Und jetzt war ich wohlernährt nach diesen 3 Monaten. Das war reine Nächstenliebe von einem Schweizer Arzt, Dr. von Erlach.
Dieser Arzt hat in einer Bemerkung über die Rückreise, die er wohl begleitet hat bis an die Grenze, es war ja alles damals nicht so einfach wie heute, geschrieben, er habe bei den Kindern durchaus Ellenbogenverhalten bemerkt und einen gewissen Egoismus. Also kann man daraus Schlussfolgerungen, auch für diese Kinder, auch die kleinen Kinder, hatte es schon Auswirkungen gehabt?
Das könnte man so interpretieren, ja. Ich selber war 2 Jahre alt, ich habe da keine großen Erinnerungen mehr dran, aber man kann das natürlich so interpretieren.
Ja. Und es gab ein Adoptionsangebot für Sie aus den USA.
Das ist richtig. Wir bekamen damals nicht nur Care-Pakete von privater Hand aus Amerika und auch aus England, sondern meine Mutter bekam auch 2 Adoptionsangebote von amerikanischen Familien, die nachfragten, ob sie nicht mich adoptieren könnten. Ich weiß nicht, ob meine Mutter dort in Konflikte gekommen ist. Ich glaube eher nein. Aber es hat mich später, als ich das erfahren habe, natürlich schon zum Nachdenken gebracht, zu welchem großartigen Denken andere fähig sind, die ja mich überhaupt nicht kannten, auch nicht meine Familie. Das hat mich schon sehr beeindruckt.
SWR Kulturgespräch heute mit Axel Sment, Sohn des Widerständlers Günther Sment und Ehrenvorsitzender des Kuratoriums der Stiftung 20. Juli. Wir haben diese Gedenkfeiern in Berlin am 20. Juli schon 1-2 Mal jetzt angesprochen. Was war die Funktion, ich sag mal die innere Funktion dieser Gedenkfeiern? Ist das so eine Art Familientreffen gewesen oder muss man es noch ein bisschen tiefer bohren?
Ich glaube, das Wort Familientreffen ist sehr gut. Das war es mit Sicherheit unmittelbar nach 1954, als diese Gedenkfeiern eingerichtet wurden.
Aber warum? Liegt es daran, dass die Bundesrepublik den Widerstand überhaupt nicht anerkannte zu dieser Zeit?
Nein, das meine ich damit nicht. Die Mehrzahl der Teilnehmer kam natürlich aus den Familien, das waren die Witwen. Ich sehe noch heute das Schwarze Meer an Hüten und an schwarzen Kleidern und das waren einfach die Kinder dazu. Später kamen dann auch eher Offizielle dazu und Gäste. Daher auch dieser Unterschied, den Sie machen, und ich finde ihn zu Recht. Am Anfang waren es einfach mehr Familientreffen, weil wir sehr unter uns waren. Das hat sich natürlich im Laufe der Jahre auch geändert.
Von Nina von Stauffenberg weiß ich, dass sie diese Feiern nur besucht hat, wenn es gar nicht mehr anders ging, wohl
ja,
an den guten Jahrestagen,
ja.
Weil sie nicht als Berufswitwe angesehen ja. werden wollte. Wie war es bei Ihrer Mutter?
Nein, das war bei meiner Mutter nicht so. Ich kann das bei Gräfin Stauffenberg bestens nachvollziehen. Zum einen mit dem Namen und zum anderen wird natürlich jedes Wort, was sie sagt und was ihre Kinder sagen, auf die Goldwaage gelegt. Und sie steht natürlich dann auch unter einer besonderen Beobachtung. Das kann ich gut verstehen. Für meine Mutter war es ein Wiedertreffen mit Freundinnen. Ich weiß noch genau, mit wem sie besonders gerne, also mit welchen anderen Witwen sie besonders gerne zusammen war. Und sie hat sich auf diese Gedenkfeier am 20. Juli jeden Jahres auch deshalb immer gefreut und hat immer gesehen, dass sie mit den Kindern dort hingekommen ist, um uns auch den 20. Juli und die Geschehnisse darum nahezubringen.
Wann haben Sie begonnen, lieber Herr Sment, sich zu engagieren für das Hilfswerk und dann für die Stiftung? Ist das schon in den frühen Jahren oder musste erst mal noch was anderes passieren?
Also das hing letztlich damit zusammen mit meiner beruflichen Versetzung nach Berlin. Als ich nach Berlin versetzt wurde, fragte mich der damalige Vorsitzende der Stiftung 20. Juli, das war Herr von Voss, fragte mich, ob ich nicht Lust hätte, mich zu engagieren. Da habe ich sofort ja gesagt, aus diversen Gründen. Der Hauptgrund war, ich habe eigentlich von der Stiftung immer profitieren können und unsere Familie auch. Und so lag es nahe, dass ich sofort dann dort mitgewirkt habe und mitgearbeitet habe.
Stichwort Versetzung. Es könnten die Leute ja schließen, versetzen, das kennt man von Offizieren. Sie sind aber nicht wie Ihr Vater Offizier geworden, sondern Jurist. Warum nicht Offizier? Ich habe das schon gehört, da hieß es ja, ich wollte in die Fußstapfen meines Vaters treten.
Also das war für mich nie in der Diskussion. Das mag vielleicht auch an der damaligen Zeit gelegen haben. Ich habe mich damals für das juristische Studium entschieden, bin auch gut dabei gelaufen, bin dann in der Bank gewesen, war viele Jahre in der Bank, 30 Jahre. Dann habe ich eine Firma gegründet, die Deutsche Agentur für Aufsichtsräte. Die habe ich nach 10 Jahren dann wieder verkauft, bin dann Rechtsanwalt geworden und habe das bis zu meinem 75. Lebensjahr gemacht. Und heute habe ich das Glück, ich kann es anders gar nicht bezeichnen, dass ich noch einige Mandate weiterführen darf mit Familienunternehmen, auf die ich mich etwas spezialisiert habe, und darf weiterhin noch für die Stiftung 20. Juli 1944 etwas machen und auch für die Freier von Moltke Stiftung, wo ich im Stiftungsrat bin.
Also es ist eher ein halber Ruhestand?
Es ist eher ein halber, also, aber ich finde das so, ich bin damit sehr zufrieden und freue mich, dass es überhaupt so sein kann.
Was Sie jetzt gerade gesagt haben, ist, finde ich, fast eine Untertreibung. Sie engagieren sich auch noch in Zeitzeugengesprächen. Warum macht man das?
Das ist mir wichtig für die Jugendlichen. Für die Jugendlichen, die natürlich nur aus dem Lehrbuch, wenn überhaupt, etwas über den Nationalsozialismus wissen und die natürlich heute mehr denn je vor der Frage stehen, wohin geht die Reise eigentlich auch in Deutschland, also auch politisch. Und ich bin seit einigen Jahren in Schulen unterwegs, um dort eine Ausstellung zu eröffnen. Diese Ausstellung heißt Widerstand gegen den Nationalsozialismus, was konnten Sie tun? In ihr werden 25 Profile von Widerständlern gezeigt und wir kommen sehr schnell in die Diskussion, was ist die Lehre aus dem, was die Verschwörer getan haben, für heute. Und um diese Diskussion geht es mir eigentlich vor allem. Und ich bin immer glücklich, wenn ich mich sehr schnell mit den Schülern oder Jugendlichen auf eine Formel einige. Diese Formel heißt für mich: Das, was alle Personen im Widerstand damals angetrieben hat, sei es das Militär, sei es die Weiße Rose, sei es Georg Elser, sei es der Kreisauer Kreis, sei es die Gruppe Onkel Emil, sei es noch andere, auch die sogenannten stillen Helden gehören dazu. Alle hat angetrieben eine Stimme, die ihnen sagte: Aufhören, wir müssen aufhören, ich selber kann hier nicht mehr weitermachen. Nein. Und dieses Nein ist etwas, was wir uns absehen können von unseren Vätern oder Großvätern, die damals im Widerstand waren. Und das ist das, wozu wir uns auch heute verpflichten können. Wenn wir etwas sehen, wo wir nicht einverstanden ist, dann in die Überlegung gehen und sagen: Was sagt meine innere Stimme? Wie reagiert die? Und aufgrund dieser inneren Stimme dann doch eine Haltung einzunehmen, die damals die Männer auch und Frauen auch eingenommen haben.
Kinder des 21. Jahrhunderts, für die ist 1944 fürchterlich weit weg. Oder haben Sie den Eindruck, so weit weg ist es gar nicht? Was ist so Ihre Erfahrung bei diesem?
Ich bin immer ganz beeindruckt zu wissen und auch zu hören. Es gibt auch Analysen darüber, wie groß das Interesse der Jugendlichen an der Zeit des Nationalsozialismus ist. Da gibt es gerade jetzt eine Studie der Universität Bielefeld, die das noch einmal ganz nachdrücklich belegt. Natürlich hängt es immer von den Geschichtslehrern ab, wie engagiert die selber sind. Aber in der Regel habe ich Glück und komme mit den Botschaften dort auch an.
Jetzt gibt es etwas ältere Generationen, die vielleicht auch mal das eine oder andere Buch gelesen hat zu dem Widerstand. Und dann heißt es, gerade was den militärischen Widerstand anbetrifft, diese Offiziere sind alles ehemalige Nazis, die erst ganz zum Schluss gemerkt haben, dass sie auf dem falschen Dampfer waren. Können Sie da einen Haken drunter machen oder müssen Sie da energisch Einspruch erheben?
Da muss man sehr energisch Einspruch erheben. Es ist natürlich richtig, dass nicht gleich von Beginn der Machtergreifung von Hitler 1933 jeder im Militär, ein Hitlergegner war. Das ist vollkommen richtig. Es ist in meiner Beobachtung und in meiner Wahrnehmung alles eine Frage der persönlichen Wahrnehmung der damaligen Verhältnisse. Wenn eben, und hierfür gibt es das Beispiel Stauffenberg, wenn eben jemand im Laufe der Zeit erkannt hat, halt, was er vielleicht vorher gar nicht gewusst hat, hier werden Juden umgebracht, hier passieren sonst noch schreckliche Gräueltaten, dass er daraufhin dann in den Widerstand gegangen ist. Oder wenn ihm von anderer Seite gesagt wird, ich war jetzt in Polen und habe das und das erlebt, dass dann jemand eben in den Widerstand geht, sodass man in der Tat nicht sagen kann, alle, die später im Widerstand waren, waren von Anfang an im Widerstand. Das ist in der Tat nicht so gewesen, aber es ist bei allen eine Frage der eigenen Wahrnehmung gewesen, die sie dann letztlich in den Widerstand gebracht hat.
Und wie ist es bei Ihrem Vater? Haben Sie Dinge entdeckt, gelesen, wo man sagen kann, es gab auch bei ihm eine Entwicklung?
Ich glaube, diese Entwicklung hat eingesetzt in dem Moment, wo er in den Generalstab versetzt wurde. Denn da kam er automatisch mit den Widerstandskreisen zusammen. Bei ihm war das vor allem Fellgiebel, Stief und Lindemann. Und mit denen war er zusammen. Und zwei von ihnen sind, glaube ich, schon am 8. August hingerichtet worden, also im allerersten Prozess. Und von denen wird er viel Schreckliches erfahren haben, da bin ich ganz sicher.
Sie haben selbst Kinder und Familie, Herr Sment. Wie sag ich's meinem Kinde, ist die klassische Frage, auch hier. Wie haben Sie es kommuniziert?
Ja, wir haben das Glück, dass wir vier Kinder haben
Und bekanntlich sind alle Kinder immer verschieden, so auch bei uns, was auch ein großes Geschenk ist. Ich habe mir vorgenommen, mit den Kindern nicht das Thema 20. Juli zu einem großen Thema zu machen, weil ich meine, je mehr man darüber redet, umso schwieriger könnte der Umgang werden. Ich habe es eigentlich so wie meine Mutter gemacht und bin dann mit den Kindern einzeln nach Berlin gefahren, habe ihnen dort die Geschichte, die die Familie auch umtreibt, erzählt. Und ich beobachte bei unseren Kindern heute, und darauf kommt es mir eigentlich an, dass sie alle ein ganz großes Interesse am Schicksal des Vaters haben, aber vor allem auch am Thema Widerstand. Der eine mehr, der andere weniger. Der zum Beispiel noch mehr Interesse hat, mit dem habe ich schon zweimal zusammen Vorträge gehalten. Der wohnt in England und wir haben dort in einer englischen Gemeinde zusammen aus der Enkel- und aus der Sohnperspektive über den Widerstand in Deutschland und über unseren Vater gesprochen. Das ist natürlich für mich ein bleibendes Erlebnis gewesen und ich denke für unseren Sohn auch. Aber auch die anderen drei sind genau in dieser Richtung auch gepoolt, sodass ich mich eigentlich sehr darüber freue.
Was ist der Unterschied zwischen der Sohn- und der Enkelgeneration?
Wir haben natürlich, ich bin die Sohngeneration, wir haben natürlich viel mehr Emotionen. Ich bekomme bei manchen Themen, meinen Vater betreffend, noch heute ein Kloß im Hals. Das hätten meine Kinder bestimmt nicht mehr. Das ist der Unterschied.
Übernimmt diese Enkelgeneration jetzt auch in der Stiftung 20. Juli so langsam das Ruder?
Ja.
Man muss ja offen sein, Sie sind 80 geworden.
Es ist so, ja. Also die Enkelgeneration, und das ist ja auch gut, das ist ja auch sehr gut, die Enkelgeneration hat ja mittlerweile schon die Verantwortung in der Stiftung 20. Juli 1944 übernommen. Das war ein fließender Übergang, im Übrigen nach meiner Wahrnehmung ein sehr guter Übergang, jetzt auch mit wieder neuen Ideen, mit wieder neuen Anregungen und vor allem auch mit jüngeren Gesichtern, die natürlich auch wichtig sind für die nachfolgende Generation wieder und auch für andere Jugendliche, die wir auch für unsere Themen interessieren wollen.
Jetzt leben wir im Jahr 2024 und im vergangenen Jahr hat die AfD am 20. Juli im Bendlerblock einen Kranz niedergelegt, also versucht sozusagen das Andenken des Widerstands, auch des militärischen Widerstands, für sich zu usurpieren. Was sagt Axel Smendt dazu?
Ja, das ist natürlich schrecklich, vor einem solchen Kranz zu sitzen. Es ist schrecklich zu sehen, dass die AfD, speziell die AfD, zum Beispiel Sophie Scholl und Klaus Stauffenberg für den Widerstand vereinnahmen. Das ist eine völlige Verdrehung der geschichtlichen Verhältnisse. Das ist eigentlich schrecklich und grässlich. Und dagegen müssen wir uns natürlich wehren. Und das haben wir ja auch getan.
Wenn man sich wehrt, Sie haben es gerade angesprochen, unter anderem durch eine Distanzierung, einen gemeinsamen Aufruf der Nachfahren, der auch in den Medien einen gewissen Widerhall fand, muss man also entschiedener denn je diese Versuche abwehren, von rechter Seite, von Rechtspopulisten, dass da bloß nicht der Verdacht aufkommt, hier wird die Geschichte zugekleistert?
Ich glaube, auf alle Fälle muss man das tun. Und die Versuche, die unternommen werden, also Sie sprechen an den Aufruf, den Appell von Angehörigen, hilft natürlich dafür. Und wir werden als Stiftung in dieser Richtung auch noch deutlich mehr machen. Ich weiß, dass in Vorbereitung ist jetzt ein Manifest, was in ähnliche Richtung geht, letztlich mit dem Ziel, die Demokratie zu stärken und zu fördern.
Wie ist es um die Unterstützung der Politik? Also 1954 bei der ersten großen offiziellen Feier hat Theodor Heuss geäußert, das Vermächtnis sei da, aber noch nicht eingelöst. Wie sehen Sie es heute im Jahr 2024? Es ist heute, bei der heutigen Feier, ist wirklich die Staatsspitze mit dabei. Es macht sie regelmäßig. Ist das eine Versicherung für die Zukunft?
Ich denke, ja. Die, wenn Sie an die Gedenkfeiern denken, das ist eine gemeinsame Feier von Bundesregierung und Stiftung. Und in diesem Jahr werden neben der Bundesratspräsidentin wird auch Bundespräsident Steinmeier dabei sein und auch Bundeskanzler Scholz, der die Rede hält. Und es werden auch sonst wesentliche Politiker dabei sein. Das heißt, das politische Rückgrat ist selbstverständlich vorhanden und alles andere wäre ja auch wirklich erstaunlich. Also da brauchen wir uns auch nicht rückzuversichern.
Aber wenn die AfD mehr Macht bekommt, ist auch das nicht per se gegeben.
Das ist richtig und umso mehr müssen wir verbal etwas tun und umso mehr müssen wir das auch thematisieren, auch in den Talkshows oder wo auch immer. Das muss thematisiert werden.
Ich verstehe Sie richtig, dass Sie mit relativer Ruhe und Gelassenheit den nächsten Jahren entgegensehen, was das Erbe des Widerstands in der Bundesrepublik in Deutschland angeht?
Ja, das tue ich schon, weil ich so viel mit jungen Leuten zusammen bin, die mir in der Regel alle die Gewissheit geben, dass das Thema Demokratie, dass das Thema Widerstand, dass das Thema sich wehren, dass das Thema eigene Haltung haben, dort gut aufgehoben ist. Deshalb habe ich keine großen Bedenken.
Ist das abhängig von der Herkunft? Also wir leben ja inzwischen in einem multiethnischen Land. Kann man mit einer jungen Syrerin, die in der vorletzten Migrationswelle zu uns gekommen ist, ähnlich kommunizieren auf dieser Ebene?
Das ist interessant, dass Sie diese Frage stellen. Ich war gerade in einer Schule mit 80-prozentigem Migrantenhintergrund. Dort laufen natürlich die Diskussionen völlig anders, weil Sie dort mit Kindern aus Syrien zusammen sind. In diesem Fall war es ein Junge aus Aleppo. Der Vater war Bäcker in Aleppo, der natürlich eigene Erlebnisse einbringt. Aber auch hier kann ich nur sagen, war das Ziel erreicht, letztlich sich zu sagen, horcht auf euer Inneres, folgt dem Inneren und ergreift Initiative und engagiert euch für die Demokratie.
SWR Kulturgespräch. Heute zum 80. Jahrestag des Staatsstreichversuchs vom 20. Juli 1944 mit Axel Zment, Jahrgang 1944, jüngstes Kind von Günther Zment, einem der Mitverschwörer im Umkreis von Stauffenberg und Ehrenvorsitzender des Kuratoriums der Stiftung 20. Juli 1944, die Berliner Gedenkfeiern mit organisiert, mitgestaltet. Herr Zment, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit.
Sehr gerne, Herr Volk, sehr gerne.